Grüß Gott und herzlich willkommen im neuen Jahr 2026 zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge. Ich freue mich, dass Pater Kahn uns erhalten geblieben ist, auch im neuen Jahr. Schön, dass du wieder dabei bist bei der Stunde der Seelsorge. Pater Karl, drei heilige Pforten sind ja schon geschlossen. Maria Maggiore, Lateran, Basilika und St. Paul vor den Mauern. Am 6. Januar wird dann die letzte heilige Pforte geschlossen und dann auch das heilige Jahr findet so seinen Abschluss. Der Vatikan hat ja schon gut vier Wochen vor Ende des heiligen Jahres eine Bilanz gezogen. Da hieß es, 32 Millionen Pilger sind nach Rom gekommen. Die Zahl wird noch steigen.
Ja.
Und der Vatikan hat auch gesagt, Rom hat sich als eine sehr gastfreundliche Stadt gezeigt. Die Sicherheit funktionierte, der öffentliche Nahverkehr funktionierte. Die Gesundheitsversorgung funktionierte, so viel zum äußeren Ablauf des Heiligen Jahres.
Also das stimmt tatsächlich. Also Rom hat sich wirklich verbessert. Ich habe das Heilige Jahr 2000 noch in Erinnerung, das große Jubiläumsjahr, damals mit dem großen Weltjugendtreffen mit dem heiligen Papst Johannes Paul II. Mit über 2 Millionen Jugendlichen. Und Rom ist viel besser geworden in der Organisation, in der Infrastruktur. Wir sind halt 25 Jahre später. Und dieses heilige Jahr ist sicher auch befeuert worden durch die Ereignisse, die nicht voraussehbar waren, dass am Ostermontag Papst Franziskus gestorben ist. Sein letzter Segen war der Ostersegen Urbi et Orbi mit letzter Kraft, also irgendwie auch eine Erinnerung an den heiligen Johannes Paul II. 2005. Und dann eben mit Papst Leo XIV. Mit seiner Wahl am 8. Mai, der Bella Figura macht und offensichtlich jetzt eben auch, so wie ich das interpretiere, also sich in dieser ersten Zeit seines Pontifikates ganz persönlich hinein investiert hat mit einem unglaublichen Zeitbudget, also in diese Feier des Heiligen Jahres, weil wir haben den Papst hier, dort, das und dieses Jubiläum hat er gehabt und diese Messe und dieser Besuch und so weiter. Also das war gigantisch, wie er sich da wirklich rein investiert hat in seiner doch Jugendlichkeit. Er ist 70 geworden, gleich eben nach seiner Wahl. Also das ist jugendlich im Vergleich eben zu dem, was Papst Franziskus eben vorher war oder Papst Benedikt. Und insofern ist das auch also sicher ein Grund dafür, warum so viele nach Rom gekommen sind, weil es war dann eben nicht nur, dass man eine Pilgerfahrt macht, sondern auch einen neuen Papst zu sehen. Also das hat schon was ausgemacht. Ich weiß noch, ich durfte neun Tage nach der Wahl hatten wir unser Treffen, die Nationaldirektoren, und ich durfte ihm dann schon die Wünsche von Miss Österreich übergeben. Also das war schon was, so ein neuer Papst, wie wird der sein? Denn Franziskus hat mir ja gekannt irgendwie. Also das war schon also auch ein Grund, warum dieses heilige Jahr 2025 also so einen Ansturm jetzt eben nach Rom hatte. Und ich höre ja schon, dass Rom sich vorbereitet auf das große Jubiläumsjahr 2033, wo wir dann 2000 Jahre Tod und Auferstehung Christi feiern werden.
Also dieses heilige Jahr 2025 wird sicherlich in die Geschichte eingehen als das Jahr der zwei Päpste. Interessant ist ja, zu den Begräbnisfeierlichkeiten von Papst Franziskus waren ja auch deshalb so viele junge Menschen da, genau, weil in diesen Tagen ein Jubiläum der Jugend geplant gewesen war. Auf dem Petersplatz drumherum beim Requiem waren 250.000, so die offiziellen Zahlen. Dann den Weg nach Santa Maria Maggiore, als dann der Sarg vorbeigefahren ist, war nochmal 150.000, also allein da schon 400.000 haben die Begräbnisfeier dann mitgemacht.
Ja. Also es war das Heilige
in Rom, dann, in Rom,
in nein, Rom. Also das war hat wirklich an die Dimensionen erinnert, die ich ja noch präsent habe, weil ich ja schon alt genug bin, um mich an das Jahr 2005 zu erinnern, wo 2 Millionen ja also nach Rom gekommen waren, um sich von Johannes Paul II. Zu verabschieden, der im Petersdom aufgebahrt war und Tag und Nacht da also die Tausenden, Zehntausend Menschen dort vorbeigezogen sind und dann dieses Megabegräbnis mit 4 Millionen, also das einfach inkommensurabel, also unmessbar und ja, in der Kirchengeschichte einfach bleiben wird, glaube ich auch. Und Also das war wirklich sehr befeuert durch alles und irgendwie eine himmlische Regie über dem Ganzen. Also Jubiläum der Jugend und die waren in Rom und dann eben das Begräbnis von Papst Franziskus. Und wir beide, ich erinnere mich noch, also das war so eine Osterstimmung, wie wir in Rom waren, vor dem Konklave, lieber Thomas Maria, wie wir dort auch eine Sendungsstunde der Seelsorge gestaltet haben, vom Petersplatz aus. Im Hintergrund war die Sixtina zu sehen mit dem Rauchfang. Man wusste nicht, was kommt. Es war am Tag vor dem Konklave. Wenn ich gewusst hätte, dass der Papst so schnell gewählt wird, wäre ich unten geblieben. Aber ich hatte dann wieder hier zu tun. Aber sowas mal zu erleben. Und ja, also ich möchte nur wirklich sagen, weil für mich ist schon diese Perspektive 2033 und ich habe das immer gesagt dieses Jahr, man erlebt ein heiliges Jahr nicht dauernd. Ja, 2000, 2025 jetzt und also 2050 erlebe ich nicht mehr, da bin ich zu alt dazu. Also das ist schon eine sehr, sehr eindrucksvolle Sache. Also deshalb, man muss solche Gelegenheiten, so einen Kairos, so eine günstige Gelegenheit einfach ausnützen, weil das ist dann auch etwas, was einem im Leben bleibt. Das kann man seinen Kindern, seinen Enkelkindern, Urenkelkindern erzählen, wenn man solche Dinge erlebt hat. Und ja, das war einfach schön. Also wir danken, dass dieses heilige Jahr, die letzte, jetzt ist, wir sind im Finale, die heilige Pforte, dieses Symbol jetzt eben für Christus, wird geschlossen werden von Papst Leo dem 14. Aber es heißt aber nicht, dass uns die Gnadenströme nicht weiter offen stehen. Die haben wir durch die Sakramente. Dazu muss man nicht jetzt eben nach Rom pilgern. Da genügt die eigene Pfarrkirche.
Es gab ja auch dieses außerordentliche heilige Jahr der Barmherzigkeit 2015, 2016. Da haben wir ein ganzes Jahr lang über die Barmherzigkeit gesprochen. Mhm. Die Barmherzigkeit miteinander, die Barmherzigkeit Gottes. Jetzt war es ja das heilige Jahr der Hoffnung. Ja. Und der Vatikan hat ja auch gesagt, man spricht ja sonst fast viel zu wenig über die Hoffnung. Jetzt haben wir ein ganzes Jahr lang über die Hoffnung gesprochen. Das ist ja auch sehr wichtig, weil das Heilmittel gegen Verzweiflung, gegen Zukunftsangst, ja. So viele Menschen haben ja das alles und das kann ja auch gar nicht anders sein, sieht man die Weltlage an. Das Heilmittel ist die Hoffnung.
Ja, ist die Hoffnung. Also ich bin auch dankbar, dass man dieses heilige Jahr ja gut vorbereitet hatte unter Papst Franziskus, weil eben, und das kann man durchaus als kleine Kritik nehmen, das Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus nach seiner Art eben so spontan ausgerufen hatte, das war mal zu wenig vorbereitet. Also es kommt immer wirklich auch darauf an, wie weit ist das im Volk Gottes jetzt eben auch, sind die Herzen schon offen für etwas, was da kommt. Und ich erinnere mich noch, das große Jubiläum des Jahres 2000, also der heilige Johannes Paul, wie der 1978 schon gewählt worden ist, hat ihm ja Kardinal Wyszynski gesagt, du führst die Kirche in das dritte Jahrtausend. Und bei ihm hat immer auf dieses heilige Jahr 2000 hingelebt und dann das wunderbare Schreiben, Duc in Altum geschenkt, also fahr hinaus auf das offene Meer, Kirche. Und dann wurde das vorbereitet, wirklich indem jedes Jahr vorher ein Thema hatte. Die letzten 3 Jahre waren die Dreifaltigkeit und dann eben das Jahr 2000, selbst ein Christusjahr. Und ich denke, also ich bin, Entschuldigung, wenn ich da jetzt nicht über das jetzige heilige Jahr, das ja in ein paar Tagen jetzt vorbei ist, aber wir haben in 7 Jahren dann ein mega heiliges Jahr, also 2000 Jahre Erlösung. 33, ja, ist Tod und Auferstehung Christi. Historisch war es im Jahre 30, aber die Kirche feiert immer in den 33er Jahren, 1933, 1983 unter dem heiligen Johannes Paul II. Und jetzt eben 2033, Tod und Auferstehung Christi. Und das wird ein Mega-Jubiläum. Und ich hoffe, dass wir da eine gute Vorbereitung drauf hin jetzt eben machen. Denn wenn das Herz nicht offen ist, dann geht nichts. Und Hoffnung ist ein wichtiges Thema. Entschuldigung, was war das politisch und was war das weltgeschichtlich für ein bedrückendes Jahr? Die Situation in Europa, Ukraine, dann hatten wir Konflikte in Afrika, von denen man hier nichts gehört hat und so weiter. Also die sind hier ja gar nicht durchgekommen. Der Islamismus, der überall hochspringt und so weiter. Also es war wirklich ein Jahr mit vielen, vielen Belastungen. Und die Menschen, wir haben hier in Österreich eine sehr hohe Inflation, eine Belastung der Leute. Es ist ein Wunder, dass bei uns die Spenden nicht runtergehen. Ich danke von Herzen, dass ihr diese Offenheit habt. Gott segne euch dafür, weil im Augenblick ist nichts prickelnd bei uns. Und da gibt eben jetzt die Kirche durch dieses heilige Jahr diese Perspektive Hoffnung. Unsere Hoffnung ist letztlich Gott, ist Jesus Christus selbst, unser Retter und Erlöser.
Ich weiß nicht, ob du schon die Möglichkeit hattest, die Botschaft zum Weltfriedenstag 2026 von Papst Leo zu lesen. Ganz tolle Formulierungen auch drin, kann ich jedem nur empfehlen. Und er knüpft auch an einiges an von Papst Franziskus, zum Beispiel diese Formulierung, diesen dritten Weltkrieg in Stücken, dass wir dem erleben. Und am Ende seiner Botschaft schreibt er, möge dies die Frucht des heiligen Jahres der Hoffnung sein, dass Millionen Menschen sich in die Entwaffnung des Herzens, des Geistes und des Lebens und dass sie damit beginnen.
Also Thomas, ich erspare mir ja, also diese päpstlichen Dokumente zu lesen, weil du sie immer so gut auch vorbereitet hast.
Danke,
und nicht
danke.
Bei der Stunde der Seelsorge darüber informiert werde. Ja, also ich kann mir vorstellen, also Papst Leo hat ja oft dauernd spricht über den Frieden. Es ist ja wirklich auch eine Situation, die ich persönlich nicht einordnen kann. Also dieses Säbelrasseln, was wir dort haben, diese Aufrüstungspläne überall jetzt eben gerade auch in Europa, dass Parteien, die eigentlich für Pazifismus stehen, eben plötzlich zu Kriegsparteien werden. Also ich kann es wirklich schwer einordnen, das Ganze. Also in dieser Situation eben ist die Kirche immer, ich erinnere mich, Entschuldigung, ich bin halt wirklich aus dem vorigen Jahrtausend auch und mich hat Johannes Paul II. So geprägt. Also der war damals die einzige Stimme, ja, die gegen diesen Irakkrieg gesprochen hat, die einzige Stimme, nicht? Und was hat das für einen Unfrieden in die Welt gebracht? Hat den ganzen Nahen Osten destabilisiert, dieser Irakkrieg dann. Also es ist wirklich die Kirche, die hier als Mahnerin für den Frieden stehen muss. Und ich glaube, dass Papst Leo XIV. In diesen wenigen Monaten, es ist noch nicht einmal ein Jahr, dass er jetzt eben Papst ist, hier bereits Akzente gesetzt hat. Seine Stimme für den Frieden ist kraftvoll, ist beharrlich, ist fordernd. Hoffentlich wird sie auch gehört.
Es gibt ja fast keine Predigt, keine Ansprache und gar kein Dokument vom Papst Leo XIV., wo er nicht irgendwie sein Ordenspater Augustinus zitiert. So auch in dieser Botschaft zum Weltfriedenstag 2026 mit dem Titel Der Friede sei mit euch allen hin zu einem unbewaffneten und entwaffnenden Frieden. Und da beginnt er wieder damit, was der heilige Augustinus eigentlich empfiehlt, wie Frieden in uns starten kann. Wenn ihr andere zum Frieden führen wollt, möget ihr ihn erst selbst in euch haben und in ihm gefestigt sein. Um andere zu entflammen, muss sein Licht in euch brennen. Und dann immer wieder kommt er auf dieses Thema zurück, dass er sagt, Frieden beginnt zunächst mal damit, dass wir einfach auch mal untereinander verbal und miteinander verbal abrüsten.
Also ich erinnere mich noch an die Wahl von Leo XIV. Und das Erdmann war gespannt, wie wird er auf die Loggia kommen. Und er war dann wieder normal angezogen, wie die Päpste angezogen sind, wenn sie auf die Loggia treten. Und das war mal die visuelle Überraschung und danach das Wort, das er gesagt hat, nicht? Also war La Pace sia con voi. Also das ist das Wort, das Christus bei der Auferstehung gesagt hat. Pax vobis. Friede sei mit euch, Shalom Aleichem. Also das ist die eigentliche Auferstehungs- und Erlösungsbotschaft, die Christus uns gegeben hat und eine Botschaft, die in die Herzen der Jünger geht. Also das heißt, der Friede beginnt in unseren eigenen Herzen. Friede ist nicht bloß schweigender Waffen, wie das Zweite Vatikanum sagt, sondern Frieden ist etwas, wo ich selbst bereit bin, mich zurückzunehmen, mich auch in gewisser Weise auch auszuliefern, in die Hoffnung hinein, eben jetzt, dass der andere auch den Frieden wahren wird. Natürlich kann man das weltpolitisch nicht naiv machen. Also es gibt Aggressoren, wir haben einen Aggressionskrieg gegen die Ukraine seit 2023, wir haben Aggressionskriege in Afrika, Ruanda gegen den Kongo und so weiter, Themen, die wir nicht haben, wir haben eine Aggression Krieg eben des fanatischen Islamismus in vielen Ländern Afrikas und der Welt mittlerweile. Also wir haben da nicht naiv zu sein, das ist ganz klar. Aber ich glaube, dass eben wirklich viel gewonnen wäre, wo jede und jeder von uns dort, wo es möglich ist, in der Familie, in der Gemeinschaft untereinander, in der Firma, an der Arbeitsstelle, bei mir im Kloster, in den klösterlichen Gemeinschaften und so weiter. Nicht? Ich fühle mich in Heiligenkreuz deshalb auch so wohl, weil ich das Gefühl habe, dass wir uns leiden können, Der Friede kommt auch daher, dass wir das Anderssein des anderen annehmen. Nicht, dass ich den anderen so haben will, wie er mir jetzt eben recht ist, sondern dass ich einfach akzeptiere, er ist anders. Manches fordert mich heraus, aber eben jetzt, du bist mein Mitbruder. Entschuldigung, wenn ich dir auf diese Ebene jetzt gehe. Und du bist meine Gemeinschaft und das gibt mir Frieden. Und deshalb werde ich mich nicht gleich über jede Kleinigkeit, die mir nicht passt, aufregen und so weiter, sondern ich werde das akzeptieren. Ich werde dich leiden können. Also Frieden hat auch etwas damit zu tun im persönlichen Bereich, dass ich bereit bin, den anderen zu erleiden. Ja, und ich glaube, das müssen wir wieder lernen.
Und also nochmal, wir sprechen jetzt über diese Friedensbotschaft von Papst Leo dem 14. Ich kann das nur empfehlen, dass Sie diese Botschaft auch lesen. Die ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach sehr lehrreich und erinnert natürlich auch an diese traurige Situation, zum Beispiel an die Militärausgaben, die seit 10 Jahren nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben, allein von 2023 auf 2024 um 9,4%, inzwischen weltweit 2024 $2,718 Milliarden weltweit Militärausgaben. Das seien schon 2,5% vom Bruttosozialprodukt. Und natürlich geht hier auf die Linie, die spätestens mit Johannes dem 23. begonnen hat, dass die katholische Kirche immer aufruft, abrüsten, abrüsten, abrüsten.
Also das ist ein großes Thema einfach. Also ich erlebe ja die Welt, muss ich sagen, wirklich sehr verrückt. Päpstliche Missionswerke wirken in den Ländern des Südens, vor allem im Auftrag des Papstes. Also wir bauen dort Schulen, ja, also ich war eben gerade in Ruanda und ich war wirklich getriggert. Ich war mit dem Bischof von Innsbruck dort und wir haben dort eine Schule gebaut, 1020 Kinder, die Hälfte davon Straßenkinder, das heißt, die keine Perspektive hätten. Und wie bekommen diese Kinder eine Perspektive, dass sie würdig leben können und auch, ich sage es politisch unkorrekt, vor Ort würdig leben können? Also, dass sie nicht weg müssen, wollen, können, sollen und so weiter, weil sie dort nicht leben. Und deshalb verstehe ich das nicht, warum die Weltgemeinschaft nicht eben jetzt prophylaktisch mehr tut, um den Ländern des Südens jetzt eben zu helfen, dass die Menschen vor Ort gut leben können. Wenn man denen keine Bildung gibt, wenn man denen nicht ökonomische Möglichkeiten gibt, dann sind sie offen für Fanatisierung. Und da kommen die Hassprediger, die Islamisten kommen dort. Ja. Und China ist nur interessiert, möglichst viel abzugrasen. Entschuldigung, wenn ich so plakativ kritisch bin jetzt eben. Nicht? Und wir stehen irgendwie daneben und rüsten dann nur auf und statt eben wirklich hier zu schauen, dass man langfristig den Menschen hilft, vor Ort würdig zu leben, auch eine Ökonomie etabliert, die ökologisch nicht weiter zerstört. Denn das stimmt tatsächlich. Also die ökologischen Zerstörungen, die ich erlebe, war voriges Jahr im Amazonas, das ist unfassbar. Ja, also dort werden quadratkilometerweise wird der Regenwald abgebrannt und nur damit Soja dort gepflanzt werden soll, damit man irgendwelche Futtermittel für Tiere jetzt eben hat, die man dann exportiert in unsere Länder. Also es ist alles ziemlich arg und ich habe das Gefühl, also wenn jetzt nur Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung eben jetzt das große Thema ist, dass das wirklich katastrophal sich auswirken könnte. Denn was wir brauchen, um gerecht zu leben, das ist eine gerechte Ökonomie. Wir brauchen soziale Möglichkeiten für alle Menschen, die ihren Lebensunterhalt jetzt eben sichern, damit sie vor Ort ein gerechtes, gutes Leben führen können. Und da geschieht meines Erachtens zu wenig. Ich sehe schon auch, ja, also ich glaube, das sieht ja jeder von uns, also dass es derzeit nicht geht, ohne dass man verteidigungsbereit ist. Das ist eine Tatsache in dieser Welt eben, dass man einfach, wie soll ich sagen, auch unser Bundesheer, bei uns gibt es sogar einen Bischof, der zuständig ist für das Militär, glaube auch in Deutschland. Das ist auch gut, wir müssen uns verteidigen können, aber dass wir jetzt eben unsere ganze Hoffnung wieder auf Waffenproduktion setzen. Also ich glaube, die mahnenden Worte von Papst Leo dem 14. und seiner Vorgänger sind hier wirklich von großer Bedeutung.
Und auch hier knüpft er an Papst Franziskus an und sagt, anstatt dass wir eine Kultur der Erinnerung pflegen, zum Beispiel, dass wir erinnern an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges in Europa mit ca. 16 Millionen Toten. Die Alten sind ja weggestorben, die das noch mitgemacht haben. Stattdessen wird an Schulen, an Universitäten, so beklagt es Papst Leo XIV. Oder auch in Medien ein ganz anderes Narrativ gebracht, nämlich dass Sicherheit, dass Verteidigung nur noch möglich ist mit der Vorstellung, eben das Ganze militärisch abzusichern. Man sagt, das ist doch unterm Strich ein falscher Weg. Wir müssen auch wieder daran erinnern, was denn Kriege alles bewirken, welche Schrecken damit, welches Leid Menschen erfahren, ganz zu schweigen von Kindern in den Kriegen.
Also derzeit ist natürlich die Welt traumatisiert, also von der Aggression, die von Putin ausgegangen ist mit dem Überfall auf die Ukraine. Und deshalb hat man auch ein gewisses Verständnis dafür, wenn man merkt eben, dass die Verteidigungsbereitschaft aufgrund einer gewissen Nachlässigkeit nicht mehr da ist. Also das muss man auch offen sagen. Ich bin kein politischer Analyst, da müsste den David Friedrich Brecht oder andere jetzt eben anhören, die durch die Medien sind. Ich höre mir das an. Ich habe teilweise durchaus schwer eine Meinung mir dazu zu bilden. Das muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Aber jetzt eben, ich habe das Gefühl, also man produziert Waffen auch, damit man die Wirtschaft ankurbelt und irgendwann hat man dann fast das Bedürfnis oder den Druck, diese Waffen auch einzusetzen. Und das sind Richtungen, die wirklich gefährlich sind. Also ich bin beunruhigt, aber der Pater Karl ist Dogmatikprofessor und nicht eben jetzt politischer Analyst. Und Papst Leo XIV. Hat diese Botschaft zum Weltfriedenstag gegeben, denn tatsächlich jetzt eben die Kirche beginnt jetzt eben jedes Jahr mit dem 1. Jänner, mit einem Weltfriedenstag. Und das ist sehr schön. Hochfest der Gottesmutter Maria, die Frau, die uns Christus bringt, der mit Shalom, Friede sei mit euch, die Erlösung verkündet am Ostermorgen. Also deshalb hat die Kirche auch die Aufgabe, also ein neues Jahr eben mahnend und einladend für den Frieden zu beginnen.
Also um so einen dritten Weltkrieg in Stücken zu beenden, da schlägt halt der Vatikan vor, was er seit Jahrzehnten vorschlägt, oder immer schon vorschlägt, also Leo der 13. war ja da schon sehr stark, Dialog auf allen Ebenen.
Ja.
Der Weg zum Frieden, Vermittlung und auch Achtung des Völkerrechts. Das ist die Position des Vatikans.
Ich glaube, das ist ja überhaupt auch im privaten Bereich, damit es in die Seelsorge geht, auch wichtig. Ich merke immer, wenn du länger nicht mit Leuten geredet hast, dann entsteht so das Gefühl, der mag mich nicht, die mag mich nicht. Deshalb ist Kontaktaufnahme, also miteinander reden, sich anrufen, sich die Hand geben, austauschen, also ist eigentlich schon die beste Prophylaxe, damit man nicht eben jetzt in die Richtung gedrängt wird, also der andere mag mich nicht oder der ist aggressiv gegenüber mir. Also ein gutes Wort, ein aufeinander zugehen, ein sich überwinden, vielleicht mit jemandem zu reden, den man länger nicht gesehen hat oder wo man das Gefühl hat, der könnte was gegen mich haben oder die mag mich nicht oder so. Also das ist sehr therapeutisch. Deshalb Kontakt halten und auf internationaler Ebene ist es eben miteinander reden und die Instrumentarien, die geschaffen worden sind, die leider manchmal sehr stumpf sind, wie ich das Gefühl habe. Also die UNO und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass die in manchen Organisationsformen auch sehr ideologisch geworden ist, aber eben jetzt diese Instrumentarien doch jetzt eben nützen, um jetzt eben zu verhindern, dass die Welt in Aggression, Krieg und Waffengewalt, Terror und Zerstörung verfällt.
Papst Leo positioniert sich auch, knüpft auch hier an Papst Franziskus an, im Blick auf Religionen überhaupt. Da sagt er, die haben eigentlich die Aufgabe, die haben die Aufgabe, zum Frieden aufzurufen. Und wenn im Namen von Religion zu Gewalt und zu Kampf aufgerufen wird, dann sei das Blasphemie. Gotteslästerung, steht so drin.
Ja, also da muss ich immer dazu sagen, wir haben eine Religion, ja, also wo auch die Muslime können irgendwie nicht realisieren, habe ich das Gefühl auch aus meinen Gesprächen mit Muslimen, dass der Islamismus zu ihnen gehört oder eine Folge jetzt eben ist, also des Islam. Das ist ein gewisses Problem, weil sonst haben wir keine Religionen. Der nationale Hinduismus vielleicht in Indien, die derzeit jetzt eben also Kriegspropaganda und in irgendeiner Weise gewalttätig agieren. Da sind wir ein bisschen auch naiv bei uns, weil wir glauben, Religion, das sind einfach Bierflaschen mit verschiedenem Etikett und uns nicht genau anschauen, was jetzt eben in der Flasche ist oder welche Form diese Flasche einfach hat. Ja. Und deshalb also habe ich das immer geschätzt, dass der heilige Johannes Paul es geschafft hatte schon und dann auch die späteren Päpste, dass sie auch mit Vertretungen Vertretern des Islam immer wieder solche Vereinbarungen, Abu Dhabi zum Beispiel von 2019, auch wenn da ein theologischer Fehler drinnen ist, Abu Dhabi, dass man einfach aufruft, dass man sich gemeinsam committet, nie wieder Krieg im Namen von Religion. Nie wieder Krieg im Rahmen von Religion. Da können wir auch uns bei der Nase nehmen, müssen wir uns an der Nase nehmen, weil ja auch das Christentum ein Aggressionspotenzial hat, das durch das Evangelium nicht gedeckt ist, aber das sich auch in manchen Dingen entfaltet hat, für die wir heute Buße tun müssen. Aber jetzt eben also dieses gemeinsame Commitment, nie wieder Krieg, Aggression im Namen Gottes, ja, also das ist eine große Sache. Ja. Aber wir wissen also, dass das bei einer Religion eben vielleicht nicht diese konkreten Auswirkungen hat. Ich bete für die Muslime, dass sie, ja, also es geht da etwas aus, das uns beunruhigt, und deshalb also nie wieder Krieg im Namen Gottes.
Wenn man diese Botschaft zum Weltfriedenstag zusammenfasst, dann könnte man sagen, das, was die Kirche vorschlägt als Weg vom Dritten Weltkrieg in Stücken zum Frieden, menschlich betrachtet, ist natürlich auch Dialog auf allen Ebenen. Ich fasse es nochmal zusammen. Abrüsten und dass auch wirklich die Religionen zum Frieden aufrufen und nicht zur Gewalt. Und so, das ist der Weg, um auch hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen. Wir beschließen ja nicht weniger als das heilige Jahr der Hoffnung.
Also ich würde mir wünschen, eben, dass von allen religiösen Führern solche Weltfriedensbotschaften gegeben werden, wie sie eben vom Oberhaupt der katholischen Kirche, des größten Teils jetzt eben der Christen auf diesem Planeten, gegeben wird. Weil Friede ist keine einseitige Sache. Friede geht nur, wenn der andere auch bereit ist, jetzt eben Frieden zu machen. Und Religionen dürfen nie Ursache für Krieg sein, sondern sie müssen immer jetzt eben Hilfsmittel für den Frieden sein.
Pater Karl, du hast es schon gesagt, nach dem Heiligen Jahr ist vor dem Heiligen Jahr 2033, nämlich ein außerordentliches Heiliges Jahr anlässlich des Todes und der Auferstehung von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Mit dieser Perspektive wollen wir auch diese Sendung der Stunde der Seelsorge beschließen.
Und ich freue mich besonders auf das Jahr 2033, weil dann wird mein Zisterzienserkloster Heiligenkreuz genau 900 Jahre alt sein, ohne jemals aufgehoben oder zerstört worden zu sein. Und Gott sei Dank auch jetzt voll mit vielen jungen Mitbrüdern. Ich gebe euch gerne den Segen. Beten wir bitte gemeinsam immer wieder sehr bewusst für den Frieden, vor allem bei der Heiligen Messe. Da gibt es ausdrücklich vor der Heiligen Kommunion dieses Gebet jetzt eben, das der Priester spricht für den Frieden. Und der wird dann weitergegeben eben jetzt vom Altar von Jesus ja an uns, damit wir wirklich bereit sind, den Frieden aufzunehmen und ihn konkret in unsere Lebenswirklichkeit weiterzugeben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch und schenke euch seinen Frieden, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, nochmal herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten und dabei sein. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria wünsche ich Ihnen allen ein friedvolles Jahr 2026.